Ja, es gibt recht unterschiedliche Bilder und Beschreibungen, wie Gemeinde ist. Vergleiche, die erklären wollen, wie das miteinander funktioniert. Und ein Bild habe ich euch mitgebracht. Ein Bild für Gemeinde. Zwei Ochsen, eingespannt unter einem Joch bei der Arbeit. Ihr seid eine Mennonitengemeinde. Es gibt verschiedene Kirchen und kirchliche Gruppierungen mit ganz unterschiedlichen Entstehungsgeschichten. Wie beschreiben wir Mennoniten uns? Taufe, das muss ein Stichwort sein. Friedenskirche, die Bibel ernst nehmen. Gemeinschaft und Gemeinde, das hat einen hohen Wert für uns. Wir sind eine alte Kirche, Reformationszeit, das darf man nennen, wenn man über uns erzählt oder beschreibt. Und Nachfolge. In der Predigt heute geht es vor allem um Nachfolge. Jesus Christus ist der Herr und Jünger, also Schüler, die dem Herrn und Lehrer nachfolgen. Mit ihm gehen, von ihm lernen, seine Worte hören und durch ihn auf Gott den Vater schauen. Zwei Ochsen eingespannt in einem Joch bei der Arbeit. Ein Bild für Gemeinde. Aus dem, wie wir miteinander umgehen, da entwickelt sich eine gewisse Kultur. Und mit der Kultur, die wir auch prägen, mit der lesen wir auch die Bibel. Und betonen mal mehr das eine und mal mehr das andere. Und an manchen Stellen weicht das auch von dem ab, wie andere die Bibel verstehen. Und vielleicht weicht es auch von dem ab, wie sich die Bibel selber versteht. Oder es weicht auch von dem ab, was Jesus eigentlich gemeint hat. Ich glaube, es ist bei allen religiösen Gruppierungen so, dass es dabei Gruppen gibt, die alles besonders richtig machen wollen. Und dann schießen sie schon mal übers Ziel hinaus. Nachfolge. Jesus Christus dem Herrn nachfolgen. Das wollen wir Mennoniten ernst nehmen. Und manchmal nehmen wir das vielleicht auch zu ernst. Ein Beispiel, jemand in meinem Alter, also ich spreche jetzt nicht von vor hunderten Jahren, jemand in meinem Alter hat mal gesagt, wie er jung war, er ist in der Mennonitengemeinde aufgewachsen, da hat ein Prediger gesagt, Arbeit darf keinen Spaß machen. Wenn Arbeit Spaß macht, dann ist das falsch und begründet wird das damit, dass es in der Schöpfungsgeschichte nach dem Sündenfall heißt, dass der Broterwerb für die Menschen mühsam sein wird. Und so eine Aussage ist weit übers Ziel hinausgeschossen. Da wird eine Bibelstelle komplett falsch angewendet, nur um die eigene Meinung zu begründen. Und sowas verfestigt eine ziemlich ungesunde Kultur. Und weil sich solche angeblich biblischen Aussagen nicht richtig anfühlen, dann kommt es auch leicht so weit, dass auf biblische Aussagen nicht mehr vertraut wird. Dann gibt halt nur noch das Gefühl Orientierung. Zurück zu unserem Bild von Gemeinde. Zwei Ochsen eingespannt in einem Joch bei der Arbeit. Ja, die Bibelfesten unter euch, die werden schon überlegt haben und sind vielleicht auch fündig geworden, um welche Bibelstelle es geht. Es geht natürlich ums Jochtragen. Eine Bibelstelle aus Matthäus 11. Aber vorher ein bisschen was zum Zusammenhang, zur Geschichte, in der der eigentliche Text steht. Die religiöse Welt in Juda, die sah Johannes den Täufer, wie er ganz einfach in der Wüste lebt. Sein Lebensstil als Prediger in der Wüste, der war wohl eher wie bei einem Obdachlosen. Ein predigender Außenseiter. Und das ruft Kritik hervor. den religiösen Menschen der damaligen Zeit, denen gefällt es nicht. Und die Menschen sagen, der muss von einem Dämon besessen sein. Und die religiöse Welt sieht Jesus, wie er mit Freunden feiert. Und dann sagen die religiösen Menschen, ein Fresser und Säufer und ein Freund von Sündern. Anscheinend konnte man es der religiösen Welt in Israel nicht recht machen. Jesus erzählt dann weiter, er spricht vom Gericht. In den Städten, wo er die meisten Wunder gewirkt hat, da wollen ihm die Menschen am wenigsten nachfolgen. Und statt frustriert zu sein, lobt Jesus Gott den Vater. Es muss wohl Gottes Plan sein, dass viele der einfachen Menschen in Jesus mehr sehen als die religiöse Elite. Jesus sieht sich also von Gott zu denen gesandt, die eigentlich Außenseiter sind. Und dann spricht Jesus nochmal eine Einladung aus mit dem Bibeltext. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wie kann man diese Verse lesen? Was hat das mit unserem Bild von Gemeinde zu tun? Ich habe 3 Varianten gefunden, wie man an die Verse rangehen kann. Die Varianten, die sind unterschiedlich und es kommt sicher darauf an, welche Gemeinde und Glaubenskultur einen geprägt hat. Die Variante 1, ich habe sie die neurotische Variante genannt. Da ist Jesus, der lädt ein. Das Leben mit ihm ist nicht leicht, es ist wie ein Joch zu tragen. Eingespannt in dem Dienst, zu dem Jesus anleitet. Aber Jesus ist auch irgendwie gut zu uns. Deshalb ist das Joch nicht so schwer. Ich habe mir das früher dann so vorgestellt, wie ein Holzjoch mit so einem Polster. Sozusagen eine Sonderausstattung beim Joch. Ein paar Gedanken zu der Auslegungsvariante. Natürlich, es stimmt schon. Christsein, das ist nicht unbedingt ein Zuckerschlecken. Das sagt Jesus auch ganz deutlich. Und er hat es auch vorgelebt. Ihm nachzufolgen, das kann den Tod bedeuten. Aber geht es in dieser Textstelle darum, dass Jesus uns zwar mit seinem Joch in die Arbeit einspannt, aber uns doch in dem Joch auch gut versorgt? Und ich finde, da wird das Bild leicht neurotisch. Also erst macht er Druck, dann ist er ganz nett. Das kann zum schrägen Gottesbild führen. Das ist dann so ein bisschen wie in dieser Mennonitengemeinde, in der gepredigt wurde, Arbeit darf keinen Spaß machen. Die Variante 2, ich habe sie die sozial erwünschte Variante genannt. Ein Joch, das dient auch zum Steuern des Ochsengespanns. Und wenn man dem Gedanken folgt, dann sagt Jesus, wenn es für euch schwer ist im Leben, dann kommt zu mir. Mit meinem Joch will ich euch Steuerung und Richtung für euer Leben geben. Das tut eurem Leben gut, weil ich es gut mit euch meine. Ich finde, das hört sich schon besser an, sozial erwünscht. Das Gottesbild dahinter, es ist irgendwie ein liebender Gott. Er steht hinter uns, also hinter dem eingespannten Ochsen, und lässt uns vorne ackern. Mit dem nötigen Abstand gibt der liebende Gott die Richtung vor. Lass dich einspannen und dann wird alles gut. Der liebe Gott gibt dir von hinten her Richtungsanweisung. Aus der Distanz sagt er dir, wo es lang geht. Und dann die Variante 3. Das ist natürlich meine Lieblingsvariante. Ein Blick auf den Kontext und nur ein Teil vom Bild, ohne damit alles abdecken zu wollen und trotzdem herausfordernd. Gedanken habe ich aus dem Buch, eine Jüngerschaftskultur aufzubauen. Den Menschen in Palästina zur Zeit Jesu, die haben überwiegend in der Landwirtschaft gearbeitet. Die wussten, wie das ist, wenn man mit Ochsen, wenn man Ochsen ein Joch auflegt, um zu pflügen. Die jungen Ochsen, die haben mit ihrer starken Kraft angefangen und heftig gezogen. Aber dann hat die Energie nicht für den ganzen Tag gereicht. Darum wurde unterm Joch ein junger, starker Ochse und ein alter, erfahrener Ochse zusammengespannt. Und der junge Ochse, der hat sozusagen vom alten Ochsen gelernt, wie man den ganzen Tag durchhält, wie man die Kraft einteilt und damit das ganze Feld gepflügt bekommt. Seite an Seite sind die beiden den ganzen Tag unterwegs. Der jüngere Ochse ahmt den Rhythmus des alten Ochsen nach. Der jüngere findet sein Tempo und wird ein erfahrener Ochse, der dann auch mit dem jungen Ochsen eingespannt werden kann. Und er gibt dem neuen jungen Ochsen dann seinen Rhythmus und seine Erfahrung weiter. Zur Zeit Jesu war es so, dass Rabbiner Jünger hatten. Die Schüler, die waren im Prinzip die ganze Zeit mit dem Rabbi unterwegs. Sie versuchten zu sein wie er, im Verhalten, in der Kleidung. Und so wurden sie dem Rabbi immer ähnlicher. Seite an Seite unterwegs wie ein alter und ein junger Ochse. Die 12 Jünger waren mit Jesus unterwegs, den ganzen Tag. Sie erleben seine Wunder, hören seine Predigten und stellen Fragen. Seite an Seite unterwegs, so teilen sie das Leben und die Jünger lernen den Rhythmus von Jesus. Und die Jünger, sie stellen auch Fragen. Du Jesus, bitte bring uns Beten bei, so wie du betest. Und dann erklärt Jesus das Vaterunser. Du Jesus, reicht's, wenn wir 7-mal vergeben? Nein, es sollen 7-mal 70-mal sein, sagt Jesus. Du Jesus, das mit dem Dämonen austreiben, das klappt schon ganz gut. Aber bei denen da hat's nicht geklappt. Ja, da müsst ihr fasten. Ihr kennt die Geschichten aus der Bibel vielleicht. Und so lernen die Jünger von Jesus aus Predigten, dem gemeinsamen Leben, dem Nachfragen und dem Selbstausprobieren. Und dabei bleibt's nicht. Jesus gibt seinen Jüngern mit auf den Weg, dass sie andere einladen sollen, auch Jünger zu werden. Erfahrene Jünger geben ihren Lebensrhythmus weiter. Nachfolge, Jüngerschaft. Das sind große Stichworte in unserer täuferischen Tradition. Christlicher Glaube, der nicht nur sonntags gelebt wird, ein Glaube, der sich unter der Woche zeigt, nicht aufs Jenseits vertröstet, heute mit Jesus unterwegs, Seite an Seite mit Jesus durch den Alltag. Ausprobieren, fragen, lernen, Fehler machen, Umkehr und feiern. Die Einladung von Jesus ist heute noch da. Geht gemeinsam unter diesem Joch. Sorgt füreinander, wenn ihr es schwer habt. Ihr seid gemeinsam unter dem Joch, damit ihr einen gemeinsamen Lebensrhythmus findet, der das Leben des Christus verkörpert. Lebt so miteinander, dass ihr Lasten im Leben ablegen könnt. Lernt voneinander, so wie ihr von Christus gelernt habt. Und letztlich, gebt von euren Erfahrungen mit Christus weiter, damit andere auch Jüngerschaft und Nachfolge lernen können. Nachfolge und Jüngerschaft. Jesus hat gepredigt, um seine Botschaft unter das Volk zu bringen. Und Tausende haben ihm zugehört. Viele sind ihm nachgefolgt. Es heißt, er hat dann 70 ausgesandt. Und 12 Jünger, die waren der innere Kreis, Apostel. Und zu dreien, da hat er wirklich engen Kontakt. Welche Schlüsse kann man daraus ziehen? Leben teilen, miteinander unterwegs sein, das ist mehr, als man über eine Predigt weitergeben kann. 12 Jünger, so viel wie ein großer Hauskreis. Das ist eine Gruppengröße, in der man voneinander lernen kann. Regelmäßige Treffen, um das Leben zu teilen. Sich gegenseitig Orientierung geben. Beten und auf Gott hören. Und immer wieder, alte Ochsen nehmen junge Ochsen mit. Sie laden ein, ermutigen, fordern heraus und bremsen vielleicht auch mal. Jesus lebt vor, dass er dazu einen noch engeren Kreis hat. 3 Jünger, die ihm richtig nahe sind. Petrus, Andreas und Jakobus. In engen Beziehungen kann noch mehr wachsen. Eine Frage an die alten Ochsen. Wer sind die jungen Unerfahrenen, in die du investierst? Wie ich so ungefähr 18 oder 19 Jahre war, da hatten wir einen Hauskreis. Wir waren junge Leute im gleichen Alter, nur einer war älter, circa Ende 40. Alle 2 Wochen haben wir uns getroffen, wir Bibeltexte ausgetauscht, wir haben über die persönlichen Herausforderungen des Lebens gesprochen und wir haben uns Gedanken gemacht, wie Christsein und Gemeinde funktionieren kann. Die Zeit damals hat mich und mein Glaubensleben geprägt. Viele Jahre später hatte ich mit meinem Sohn, damals war er ungefähr 19, und 2 seiner Freunde aus der Gemeinde ein Gespräch. Im Glauben wachsen, wie kann das gehen? Letztlich ist bei ihnen der Wunsch gewachsen, einen Hauskreis zu haben. Und wir waren dann in wechselnder Besetzung, circa 7 junge Männer und ich. Wir waren 3 Jahre ungefähr miteinander unterwegs und das war ein bisschen so, wie ich es 30 Jahre vorher gelernt hatte. Wir hatten mal an einem Abend Freunde zum Grillen eingeladen. Wie erklärt man seinen Freunden, dass man in einer christlichen Gruppe ist? Wir haben uns die Herausforderung gestellt. Jeder auf seine Weise. Und letztlich waren wir dann so 16 junge Leute oder 16 Leute an dem Abend. Wir haben da gar nicht missioniert oder so, wir haben nur gegrillt. Aber wir haben uns die Herausforderung gestellt, anderen von unserem Glauben zu erzählen, rein über die Einladung. Wegen Corona haben wir das die Folgejahre dann nicht mehr gemacht, aber es gab Ideen für uns, wie man sowas machen kann. Wir hatten uns dann in der Gemeinde auch mal gemeldet, dass wir als Hauskreis einen Gottesdienst gestalten. Und wieder hat jeder auf seine Weise mitgemacht. Auch die ganz ruhigen. Und 4 von den jungen Männern haben sich danach fürs Predigen interessiert und an einem Samstagskurs beim Pastor mitgemacht. Und 2 von ihnen predigen jetzt relativ regelmäßig in der Gemeinde. Gemeinsam unterwegs sein. Ein alter Ochse und junge Ochsen, das kann funktionieren. Ich muss sagen, die jungen Leute, die machen bei Weitem nicht alles, so wie ich mir das vorstelle. Aber wir waren miteinander unterwegs. Wir haben einen gemeinsamen Rhythmus erlebt. Kann sowas in der Begegnung mit Menschen gelingen, die wenig vom christlichen Glauben wissen? Oder vielleicht auch wenig vom christlichen Glauben halten? Ich glaube schon. Aber ich glaube, das bedeutet auch, am ursprünglichen Gedanken des Bibeltexts zu bleiben. Bei der Variante 1, das Joch tragen, mit Gesetzen, Regeln und Verhaltensweisen, wie man sich in einer Gemeinde zu verhalten hat, ich glaube, das ist nicht besonders einladend. So nach dem Motto, lerne eine christliche Ethik, erst dann kannst du Christ werden. Das hätten vielleicht manche Kirchen gern, ist aber wahrscheinlich nicht im Sinn Jesu. Die Variante 2, überlass das Steuern Gott. Ich glaube auch, dass es Menschen gibt, für die das hilfreich sein kann. Gleich am Anfang so etwas wie eine Lebensübergabe zu machen Und dann verlassen sie sich immer ganz auf Gott. Und mal ehrlich, wie sollen wir als Gemeinde, wie sollen die das bei uns lernen? Was leben wir als Gemeinden, als Christen vor? Gemeinde ist doch eigentlich ein Treffpunkt für Sünder. Okay, begnadigter Sünder, aber kann man an uns wirklich erkennen, wie das ist, wenn man sich von Gott steuern lässt? Ich bin mir nicht sicher. Mir scheint da die Variante 3 wieder die aussichtsreichere zu sein. Jesus gibt nicht von irgendwoher das magische Joch. Jesus steht auch nicht hinten am Pflug und steuert. Jesus steht neben uns, unterm Joch. In der Lebenssituation, in der wir auch stehen. Wenn wir ihm das nachmachen, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter. Da sein, wo die Menschen sind. Nicht abgehoben in frommen Räumen oder besonderen Veranstaltungen. Nicht in besonderen, vielleicht überhöhten Ritualen versteckt oder in einer Subkultur mit alten Liedern und komischer Sprache. Leben da, wo die Menschen sind. In der Arbeit, in der Mittagspause, bei einer Geburtstagsfeier. Leben wie die anderen Menschen, aber im Rhythmus Jesu. Seite an Seite mit Menschen unterwegs. Den Rhythmus Jesu leben und den Rhythmus der Menschen spüren. Hören, wo sie mühselig und beladen sind und vorleben, was Jesus tut. Wie kann das für euch in der Gemeinde konkret werden? Wo könnt ihr Menschen den Rhythmus von Jesus weitergeben? Auf eurer Homepage macht ihr Menschen ein Angebot. Gemeinde für alle Generationen. Kinder, Jugend, Erwachsene. Also ein vielfältiges Programm. Ihr habt gesehen, ihr ladet Männer zum Wandern ein. Das ganz ohne fromme Worte. Finde ich gut. Scheint, ihr seid da schon dabei, den Rhythmus Jesu zu leben und auch weiterzugeben. Es braucht wahrscheinlich nicht viel, um zu diesem Rhythmus Jesu einzuladen. Und dabei geht es vielleicht weniger um Programme und Projekte. Vielleicht geht es vielmehr um Gemeinschaft, Kaffee trinken und füreinander da sein. Geht weiter unter dem Joch Jesu, lernt von ihm und ladet andere ein, mitzugehen. Zum Schluss nochmal die Bibelstelle in einer ganz anderen Übersetzung. Bist du müde, erschöpft? Hast du ein religiöses Burnout? Komm zu mir. Geh mit mir fort und du wirst dein Leben zurückgewinnen. Ich werde dir zeigen, wie du dich wirklich ausruhen kannst. Laufe mit mir und arbeite mit mir. Schau zu, wie ich das mache. Lerne die zwanglosen Rhythmen der Gnade. Ich lege dir nichts Schweres oder Unpassendes auf. Bleibe mit mir zusammen und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Amen.